Wort etwas, wo man darüber streiten kann. Wort etwas außerhalb von uns. Man sagt dann auch, ich besitze das Wort. Und der andere natürlich dann nicht. Wort wird bei uns ganz häufig so definiert, ich habe Recht und da oder die andere falsch. Ist der Ballon jetzt orange oder rot? Sicher ist, er ist kaputt. Aber so ähnlich definieren wir heute ganz häufig Wort mit den Dings richtig oder falsch. Und ich möchte heute Morgen mit Ihnen und mit euch auf die Spurensuche gehen nach den Ursprüngen von diesem Wort Wort. Und wir entdecken dabei, dass es zwei ganz verschiedene Hintergründe gibt. Zum einen der hebräisch alttestamentliche und zum anderen ein griechisch-hellenistische. Der griechische Begriff für das Wort Aletheia. Das bedeutet ursprünglich das, was nicht verborgen ist, eben was offensichtlich ist, also das, was vor Augen liegt, wo man von außen prüfen kann. Schon beim alten griechischen Dichter Homer geht es um Richtigkeit von Aussagen, wenn er das Wort Aletheia braucht. Das griechische Wort bezieht sich auf die Erkenntnis tatsächlich von wahr im Gegensatz zu falsch. Es geht um einen wahren Sachverhalt oder eben um zu unterscheiden zwischen Sein und Schein. Und jetzt gehen wir ins Hebräische, in den Spruch vom Alten Testament und entdecken, dass dort der Begriff Wort zuerst einmal etwas ganz anderes bedeutet, nämlich Verlässlichkeit, Treue. Interessant ist es, dass der gleiche Wortstamm für das Wort Wort, Emet, auch im Wort Glauben oder Vertrauen, Emuna, vorkommt. Beide haben den gleichen Wortstamm, wo wir wahrscheinlich jetzt denken, das Wort haben wir schon mal ähnlich gehört. Aman, Amen. Und das heisst zuerst einmal so viel wie zuverlässig, sicher, treu, tragfähig. Und so merken wir auf einmal, dass Barik viel mehr über Wort gesungen hat in deren Anbetung, als wir das Wort Wort an der Leinwand gesehen haben. Wort meint also im ursprünglich biblischen Sinn etwas, wo Bestand hat. Wort war zuerst einmal mit Treue oder Verlässlichkeit zu übersetzen. Wort im alttestamentlichen Verständnis ist das, was verlässlich, beständig sich zeigt. Und das ist nach dem biblischen Zeugnis das allererste Mal Gottes Treue. Auf Gottes Treue kann sein Volk bauen. Er offenbart sich seinem Volk und der Vater, die Vaterin kann auf zuverlässige Hilfe rechnen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Ihm kann sich der Vater, die Vaterin anvertrauen, weil er eben der El Emet, der treue Gott ist. So heißt es dann im Psalm 31,6: In deine Hände befehle ich meinen Geist, denn du hast mich erlöst, du treuer Gott. Wort do ist plötzlich nichts außerhalb von uns, so wie der Ballon außerhalb von diesen zwei, die hier gespielt haben, war. Sondern es ist auch keine Sache. über die man so aussen neutral, wie wir dann immer sagen, befinden können. Wort im biblischen Sinn ist zuerst einmal eine Beziehungssache. Wort kann, ja muss, gelebt werden. Der Mensch, und das heisst sie, du, ich, sind aufgerufen, als Antwort auf die Begegnung mit dem treuen Gott selber Teil von dieser Wort zu werden. Unser Leben in Treue gegenüber Gott und seinen Geboten zu gestalten und für die Mitmenschen ein verlässliches Gegenüber zu sein. Darum sagt Jesus einmal in der Bergpredigt ziemlich deutlich: Euer Ja sei ein Ja. Euer Nein sei ein Nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Übel. Und jetzt auch typisch für die Bibel. Der Mensch ist nicht einfach passiv ein Empfänger, mit dem irgendetwas geschieht, sondern in der Würde als Gottes Gegenüber, als Gottes Ebenbild, ist er von Anfang an weg in die Verantwortung mit hineingenommen, die Beziehung aktiv zu gestalten. Indem er, und ich brauche jetzt hier zuerst ein ganz altes, frommes Wort, so wie es in der Bibel nämlich steht, indem wir auf Gottes Weg wandeln. Das heisst, indem wir die göttliche Worte, seine Treue, seine Verlässlichkeit in unserem Leben aufleben lassen, selber treu und verlässlich warten. So ist denn Wort nicht ein Zustand, das ist wahr, das ist falsch, sondern ein zuverlässiges Verhalten und Handeln gegenüber Gott, unserem Schöpfer und unseren Mitmenschen. Und von dem, was ich bis jetzt gesagt habe, mag es auch nicht mehr überraschen, wenn ich jetzt sage, dass das Wort Emet, Wort im Alten Testament, nicht statisch mit Verb vom Sein, es ist, umschrieben werden, sondern dynamisch, eben ganz praktisch, mit Verben vom Handeln. Gott zeigt sich als treuer Gott, indem er sein Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten herausführt. Er zeigt sich als treuer Gott, indem er immer wieder vergibt und Neuanfang ermöglicht. Er zeigt sich in Jesus, in seiner Treue, indem Jesus am Kreuz für unsere Schuld gezahlt hat und uns befreit hat aus der Sklaverei von der Schuld. Wort ist also nichts Abstraktes. Wort ist etwas, das geschehen, das passieren muss. Und dann kommen wir ins 3. Jahrhundert vor Christus. Die hebräische Bibel wird, weil inzwischen die Juden über den ganzen Mittelmeerraum versprengt worden sind, ein Großteil von ihnen nicht mehr in Israel konnte leben, ein Großteil von ihnen nicht mehr gut Hebräisch konnte, wird die Bibel im 3. Jahrhundert vor Christus in Griechisch übersetzt. Die sogenannte Septuaginta. Und jetzt kommt fürs hebräische Wort Emet das griechische Wort Aletheia in der Bibel. Und jedes Mal, wenn wir eine Übersetzung machen, machen wir auch eine Interpretation. Es kommt nämlich nicht nur das Wort, sondern auch Teil der Kultur mit sich. Ich habe beim Vorbereiten mich daran erinnert, dass ich etwa vor 3 Jahren hier eine Predigt gehalten habe, wo die draussen, die hier waren, sind, über ein paar Steine gestolpert sind beim Eingang und so ein paar Texte draussen am Boden aufgelegen sind. Vielleicht mag sich noch jemand daran erinnern. Stolpersteine der Bibel. Damals, da Vers. Wer nicht seinen Vater und seine Mutter hasst und seine Geschwister hasst, der ist nicht wert, zu mir zu gehören, sagt Jesus. Und uns stehen alle Haare zu Berg. Ja, hat jetzt Jesus nicht x-mal gesagt, wir sollen lieben. Und wir sollen Vater und Mutter ehren, auf dass wir lang leben. Dort ist auch so etwas eben passiert. Und darum möchte ich das eben heute Morgen zeigen im Umgang, wenn wir hoffentlich viel in der Bibel lesen. Dass wir immer wieder darauf zurückkommen, was ist in diesem Wort ursprünglich gewesen. Das Wort ist ziemlich blöd für uns heute übersetzt mit Hassen. Ich habe damals lange aufgezeigt, ich mache es jetzt nur ganz kurz und dann klammere wieder zu. Das Hassen hat nichts mit unserem emotionalen Hassen von heute zu tun, sondern im Aramäischen, im Hebräischen, wo Jesus geredet hat, hat das nichts anderes geheissen, als an zweite Stelle zu setzen. Und dort war Jesus wirklich hart. Das ist noch Stolperstein genug, dass Jesus in allem an erster Stelle in unserem Leben steht. Aber es steht dort eben nicht, dass wir nicht sollen unsere Eltern oder unsere Geschwister lieben sollen. Aber eben Gott immer an erster Stelle. Und so kommt jetzt eben auch hier etwas Neues mit dieser griechischen Übersetzung in die Bibel. Im Neuen Testament finden wir dann das Wort Aletheia und Formen davon 183 Mal. Es tritt praktisch in allen Schriften vom Neuen Testament auf, am meisten beim Johannes und beim Paulus, vor allem im Römer und 2. Korintherbrief. In anderen Texten ein bisschen weniger. Aber beim Johannes bekommt schon ganz am Anfang eine grosse Bedeutung. Wenn wir im ersten Kapitel, im Vers 14 lesen, und das Wort, der Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein Einziggeborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Charis kai aletheia. Und Jesus sagt von sich, Johannes 14, 6, ich habe wegen der Ferien kein PowerPoint, aber ich habe ein bisschen mehr Predigten kopiert, wer die Stelle für sich will, noch hat, noch nachlesen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Was jetzt im Neuen Testament neu dazukommt, ist, dass die Worte ganz stark auf eine Person, auf Jesus, den Messias, fokussiert wird. Und wenn wir das, was wir vorher gehört haben über das Alte Testament, dazu nehmen, und ich gehe mal schwer davon aus, dass Jesus als Jude lebend im ersten Jahrhundert in Israel vom alttestamentlich-jüdischen Gebrauch von diesem Wort prägt war, dann kann man eben über Jesus auch nicht von außen her diskutieren, wie über den Ballon, rot oder orange. Jesus ist nicht eine abstrakte Sache, wahr oder falsch. Vielmehr lädt er uns dazu ein, wie er es damals schon seine Jüngerinnen und Jünger eingeladen hat, uns auf ihn als Person einzulassen. Und wenn wir in diese Beziehung mit Jesus treten, werden wir erfahren, dass er treu und zuverlässig ist. Ja, dass er Treue und Zuverlässigkeit in Person ist. Und genau daran ist schon damals in der Gerichtsverhandlung in den letzten Tagen der Pilatus gescheitert. Was ist Wahrheit? Hat er Jesus gefragt. Er hat damals was gefragt, so wie heute ganz viele Menschen fragen, was ist das Wort? Der Pilatus, wie viele von uns, fragen, was statt wer? vom Neuen Testament ist zu fragen, wer ist das Wort? Es geht nicht um irgendeine rational erfassbare Sache, sondern darum, dass in Jesus das Wort Person geworden ist. So sagt er, Johannes 8, 37, dazu bin ich geboren und dazu bin ich in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Der Auftrag von Jesus ist es gewesen, mit seinem ganzen Leben die Worte von Gott zu verkünden, Gottes Treue und Zuverlässigkeit aufzuzeigen. Ja, noch mehr, er ist die Treue Gottes in Person. Das Wort zeigt sich dann auch dort drin, dass er treu bleibt bis im Tod. Und dass die Treue und Zuverlässigkeit von Gott, von Jesus, unsere Rettung ist. Wer sich also auf die Beziehung einlässt, wird Teil von dieser Wort, wird Teil von Gottes Zuverlässigkeit. Und er und sie wird dann im Losen und im Tun von dem, was Jesus gesagt hat, selber Teil von dieser Verlässlichkeit, die in Gott verankert ist. Und wir bekommen den Geist der Wort, Gottes treue, zuverlässige Geist, der uns tröstet, ermutigt und immer wieder an Gottes Treue erinnert. Wir können jederzeit in dieser Beziehung stehen, wenn wir die freimachenden Worte, wie es der Paulus sagt, erkennen. Jetzt sind wir schon das nächste Mal bei einem Problem. Erkennen. Erkennen meint im biblisch-hebräischen Sinn wieder viel mehr als da oben etwas zu verstehen. Eins und eins gleich zwei. In der Bibel kann es zum Beispiel stehen, er erkannte sie, und sie war schwanger. Und die Bibel schreibt das nicht so, wie sie Probleme hat mit Sexualität. Das hat in der ersten Kirche gehabt. Wenn wir die biblischen Texte anschauen, sehen wir, dass hier eine geordnete, aber sehr klare, offene und bejahende Sache zur Sexualität ist. Sondern sie umschreibt das so, weil das Wort erkennen eben viel mehr als Verstehen ist. Und wie wir es schon beim Wort Wort gesehen haben, geht es wieder um Beziehung. Und hier sogar um eine sehr intime Beziehung, die wir dürfen zu Gott haben. Mag vielleicht schockieren. Mit Gott zu leben, auf seine Treue und Beständigkeit zu bauen zu dürfen, das schenkt uns die Freiheit, die Gott eigentlich von Anfang an für uns als seine Geschöpfe und Ebenbilder sich ausgedacht hat. Und ihm dürfen wir eben im Geist der Wort, in dem treuen, verlässlichen Geist, den Gott uns geschenkt hat, wo Jesus uns geschenkt hat, nachdem er zurück ist in den Himmel, mit ihm in Verbindung sein, bis er mal wiederkommen wird. Und wenn wir hier an unserer Kirchenwand lesen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, denn heißt das für uns, es geht eben gerade nicht um Recht haben. Es geht nicht um Orange oder Rot, sondern es geht auch nicht zuerst um irgendeinen zu glaubenden Fakt, sondern eben um Beziehung. Bei den Worten, wie sie Jesus gelehrt und vor allem, wie sie Jesus immer eben geglaubt hat, geht es zuerst einmal um persönliche Treue, Fürsorge, Beständigkeit von Gott und dass wir uns darauf einlösen. Und ja, klar, da redet die Bibel auch ganz deutlich. Es gibt nachher daraus heraus Gutes und Schlechtes Handeln. Es gibt Wirken, wo Gott gefällt und Wirken, wo Gott nicht gefällt. Aber zuallererst geht es um Beziehung. Uns mit Jesus aufzumachen, heisst, sich aufmachen auf einen spannenden Weg und uns von seinem Leben erfüllen, verändern, ja transformieren zu lassen. Als Christinnen und Christen sollen wir es aufgeben, um Worte als etwas Abstraktes zu streiten. Wir sollen nicht auftreten als Besserwisser. Worte, wie sie uns die Bibel lehrt, kann man nur leben. Die Worte, wo Jesus ist, muss gelebt werden. Untereinander in der Gemeinde und darüber hinaus in unsere Familie, in den Arbeitsplatz, in Sportclubs, in die Quartiere, wo immer wir auch sind. Beziehung zu diesem Mensch gewordenen Wort in Jesus, dem Messias, wenn wir uns darauf einlösen, wird sie verändern, prägen und erneuern. Das wünsche ich mir, dass wir von diesen Worten erfasst und umgriffen werden und dass wir sie aktiv als Antwort leben. Und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein einzig Geborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Die Gnade und Worte wünsche ich uns allen. Amen.